Wissen Sie, wenn Sie mit Menschen zu tun hätten, die für die Politik gemacht worden sind, dann müssen Sie ein ziemlich charakterloses Arschloch sein.
Michael Klonowski, Schriftsteller, Journalist.
Deswegen können Linke auch keine Romane schreiben. Es gibt, ja, weil sie wissen die Lösung aller Probleme ihrer Protagonisten. Warum sollen sie dann einen Roman schreiben? Keine Kunst, nix. Von links kommt nix. Nur Theorien. Das ist ja.
Politischer Berater und ausgebildeter Maurer.
Ich würde mich wahrscheinlich niemals einer Mehrheit anschließen, ja.
Und wenn die Mehrheit rechts wäre?
Dann auch nicht. Das ist eine ästhetische Entscheidung. Ja, ich bin lieber im Unrecht als in der Mehrheit. Ich mag die Menschen nicht. Dann soll ich mich ihnen anschließen, nur weil sie recht haben? Klonowski, Rolle, ja.
Stimmt.
Ich darf sie hassen.
Michael Klonowski, Schriftsteller, Journalist, politischer Berater und ausgebildeter Maurer. Er ist heute bei uns zu Gast. Er hat bereits über 20 Bücher geschrieben und ich freue mich besonders auf den Gast, weil er mitten im Auge des Sturms im Bundestag hockt, bei der AfD und dort politischer Berater ist. Zuvor war er fast 25 Jahre beim Fokus. Herzlich willkommen bei der Jungen Freiheit.
Guten Morgen, freut mich für die Einladung. Aber Sie sagten gerade gehockt, er hockt im Bundestag. Nein, er lungert.
Die Wortwahl ist hier wichtig.
Ja.
Man sitzt dort öfters in Büros oder geht man da auch mal gerne über die Flure?
Naja, zunehmend sitze ich und stelle meine Rundgänge ein. Ja, allmählich kenne ich da alles.
Von den Berufsbezeichnungen, mit welcher identifizieren Sie sich am meisten? Sind Sie eher Schriftsteller, Chef vom Dienst, ehemaliger?
Ein Mensch, der schreibt, ja.
Okay.
Homme de lettres, sagt der Franzmann, nehmen wir das.
Ja. Aber Sie sehen sich nicht als Maurer. Das war ja eine Ausbildung,
die Sie gemacht haben. Sie müssen wissen, dass ich das noch schlechter konnte als alles andere, was folgte.
Okay.
Und schon damals auf dem Baum mehr oder weniger der Deal bestand zwischen meiner Brigade und mir, dass sie die Arbeit machen und ich versuche, sie zu unterhalten dabei. Ja. Weil es besser war für das Ergebnis, wenn ich mich nicht praktisch daran beteiligt habe.
Ja. Sie waren jetzt 25 Jahre beim Fokus.
Ja, genau.
Chef vom Dienst. Also wirklich.
Textchef nennt sich das. Aber die.
Wie nennt sich das?
Textchef nennt sich das. Es gibt ja immer zwei Chefs vom Dienst. Der eine ist für die Struktur des Blattes zuständig und der andere für die Texte.
Ja. Und dann haben Sie die Seiten gewechselt?
Dann habe ich die Seiten gewechselt, ja.
Wieso?
Inzwischen kann ich es ja ausplaudern. Ich habe 2013 den Lucke in Straßburg besucht, Bernd Lucke, den Gründer der AfD. Und angesichts der maßlosen Kampagnen gegen ihn habe ich gesagt, ob ich ihnen irgendwie helfen könnte. Ich würde gerne ihre Wahlkampfreden schreiben, die er damals in drei der neuen Bundesländer, Brandenburg, Sachsen, ich weiß nicht, Sachsen-Anhalt, glaube ich noch, wo die AfD erstmals in die Parlamente kam. Und diese Rede, die er damals im Osten hielt, die habe ich ihm geschrieben. Und ich habe mich 2 Jahre später nachts in einer Bar verplappert. Und dann kam es raus. Und dann setzte der Restriktionsapparat ein, der natürlich niemals eingeschätzt hätte, wenn ich für Frau Claudia Roth oder für die Heimsuchung einen Hosenanzug eine Rede geschrieben hätte, nicht? Aber da hat man mir dann gesagt, ich hätte das Vertrauen missbraucht. Und es gab also einen Knebelvertrag, den man mir vorlegt. Und dann habe ich gesagt, dann lass uns mal über eine Abfindung reden stattdessen.
Also der Fokus konnte damit nicht leben, dass Sie...
Nein, er konnte damit nicht leben.
Aber war Ihre Positionierung nicht eh offensichtlich über die Jahre beim Fokus?
Eigentlich schon, ja. Aber trotzdem.
Ja?
Ja. Naja, man kann auch sagen, dass viele sich darauf gewartet haben und sich gefreut haben, dass sie dieses arrogante Arschloch, was eben doch besser schreiben konnte, als sie endlich los waren.
Haben Sie keinen Platz mehr gehabt beim Fokus mit Ihrer Positionierung? Also gab es da auch quasi diesen Linksdrall, von dem so viele sprechen?
Ja, natürlich. Das ist, also Marquardt wollte ein konservatives, ein bürgerlich-liberales Blatt machen.
Ja.
Und du findest das Personal nicht dafür. Denn in der deutschen Journalistenbranche findest du nicht ein Team für ein Blatt, was in seiner Spitzenzeit, das kann sich kein Mensch mehr vorstellen, 400 Seiten hatte. Da brauchst du ja 150 Leute mindestens. Mhm. Und so viele zu finden, die in Deutschland eine solide journalistische Tätigkeit ausüben können und gleichzeitig, sagen wir mal, nicht rot-grün sind. Das ist unmöglich. Das geht nicht.
Ja. Sie hätten ja auch zur Jungen Freiheit gehen können.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so viel geändert hätte. Ja.
Ach so.
Ja, ich muss ja auch eine größere Familie versorgen.
Verstehe. Wie ist der Betrieb auf der anderen Seite? Haben Sie den sich so genau ausgemalt? Hatten Sie schon ein gutes Bild über die Politik im Voraus? Oder sind Sie jetzt im Nachhinein noch mal etwas schlauer und sagen, war vielleicht doch nicht alles so Gold, was glänzt.
Wie kommen Sie darauf, dass ich ein positives Bild von der Politik gehabt hätte? Ja, ich habe neulich mal getwittert, man wählt die AfD nicht aus moralischen Gründen, sondern man wählt sie aus Notwehr.
Ja.
Und dasselbe gilt für das Gehen zur AfD. Man geht da nicht hin, weil man das unbedingt will, sondern aus Notwehr. Und deswegen bin ich da hingegangen.
Ja. Notwehr gegen was?
Notwehr gegen das, was die Regierungen, spätestens seit Merkel, diesem Land und den Leuten, die hier ein normales Leben führen wollen und ihre Steuern selber, also ihr Leben selber finanzieren können und nicht auf andere Leute Kosten leben. Um diese, also was die Regierung diesen Leuten zumutet, und deswegen ist es Notwehr dieser Leute letztlich, ja.
Also ist das quasi eine große Maßnahme, um sich zu wehren gegen die aktuelle Regierung, also die AfD als
so,
solches.
So könnte man das, glaube ich, zusammenfassen, ja.
Das heißt, was hält die AfD dann am Ende zusammen? Der Widerstand gegen die Regierung oder?
Ja, zur Zeit, oder eigentlich zur Zeit nicht, von Anfang an war das ja so. Also was die verschiedenen Lager in der Partei, die gibt es ja auch, immer verbindet, ist die Aversion gegen das, was mit diesem Land veranstaltet wird. Und dann, wenn die AfD regiert, wird man sehen, gut, dann in der Politik ist ja immer so, dass irgendeine Fraktion sich durchsetzt und die andere sich knurrend fügt, gerade wenn man Ämter verteilen kann und so weiter. Aber natürlich gibt es da einander nahezu ausschließende Positionen in der Partei. Ja? Gerade in der, nehmen wir die Frage der Rente oder so. Ne? Das ist schwierig.
Über das knurrende Fügen.
Ja.
Sie haben für zwei Vorsitzende mitgearbeitet.
Ja, sprich, beide sind nicht mehr da. Sehen Sie mal, was ich für eine genau. Pfeife bin.
Ja, das wäre meine nächste Frage. Waren Sie schuld? Also wir reden jetzt von Petri und Meuthen, die es nicht wissen.
Im Falle Petris war ich in der Tat schuld und sogar die Ursache. Also ich habe sie ja in einem Facebook-Eintrag die Partei aufgefordert, diese Frau nicht mehr zu wählen. Weil ich mitbekommen habe, was hinter den Kulissen abging. Sie wollte einfach wirklich allein herrschen und hat alle anderen nicht mehr als Kollegen oder so betrachtet, auch nicht als interne Konkurrenz, sondern wirklich als Feinde, die weg müssen. Und das hat sie auch offen gesagt und auch vor Leuten gesagt, die mich danach, also außerhalb der Partei, Intellektuelle, die mich danach gefragt haben, was da eigentlich los ist. Und diese Partei sei ja unwählbar mit dieser Frau. Und das musste ich immer öffentlich machen. Und mir kam natürlich moralisch entgegen, weil es ist ja schwierig, als Mitarbeiter jemand hinzuhängen. Man ist ja dann schnell der Denunziant. Und mir kam sehr entgegen, dass ihr Mann, der Herr Pretzell, der mit mir auch einen Vertrag hatte, mir mein Gehalt niemals ausgezahlt hat, was wir in dem Vertrag ausgemacht hatten. Und insofern fühlte ich mich dann, also ich fühlte
nicht
mich
mehr,
dann
nicht mehr
richtig schlecht.
Verstehe. Ja. So läuft es dann.
Okay, ja, so läuft es dann, ja.
Und bei Meuthen?
Naja, Meuthen, ich will da jetzt nicht viel zu sagen. Ich fand, er hatte halt eine Position, die so ein bisschen libertär ist, und er hatte Probleme mit einigen Ostverbänden, sagen wir es mal so, oder Leuten in Ostverbänden. Und ich fand es schlecht, dass er sich unentwegt zum Distanzieren herbeigelassen hat in Fernsehsendungen und so weiter, und dass er am Ende tatsächlich nicht nochmal nachgetreten hat. Ansonsten ist er eben mit seinen Positionen nicht durchgekommen und dann rausgegangen. Das passiert halt.
Ja. Okay. Aber das spricht ja dafür, dass da wirklich sehr unterschiedliche Menschen, die vielleicht auch gar nicht für die Politik gemacht worden sind, dort sich zusammengefunden haben.
Wissen Sie, wenn Sie mit Menschen zu tun hätten, die für die Politik gemacht worden sind, dann müssen Sie ein ziemlich charakterloses Arschloch sein.
Okay. Gibt es die?
ich weiß nicht, ob sie gemacht worden sind dafür. Es gibt diesen Typus zunehmend, der wird im Apparat geknetet. Das ist dann ein Mensch, der nur taktisch denkt und nur taktisch redet. Mit diesen Leuten können sie nicht mal Mittagessen gehen. Das ist derartig langweilig und öde. Und es ist das Problem, dass wir den jetzt, also der ist ja früher durch den Apparat geknetet worden, und jetzt kommen sie inzwischen schon lebenserfahrungsfrei in diesen Apparat rein. Sie müssen gar nicht mehr geknetet werden. Das ist so eine ganze Kategorie von Zäpfchen, die sich dort versammelt, inzwischen auch sehr jung. Das ist ein sehr, sehr unangenehmer Menschenschlag. Man will als Kultivierter wirklich nichts mit ihm zu tun haben.
Auch in der AfD.
In der AfD ist natürlich noch nicht so, weil das ja eben dieser Haufen von Desperados sind, die dort stunke Opposition machen und dafür eigentlich ziemlich viel Nachteile in Kauf nehmen. Ja, aber natürlich gibt es da auch den einen oder anderen, der schon
geknetet
sich ist. Sich als Karrierist betätigt, natürlich. Das ist okay. Ganz klar, der Apparat korrumpiert. Und wenn diese komischen Kartellparteien ein bisschen intelligenter wären, würden sie die AfD einfach hinein korrumpieren in den Apparat, aufhören mit der Ausgrenzung, die Stiftung finanzieren und so weiter. Die Grünen haben sie auch hinein korrumpiert, nicht? Aber offenbar brauchen sie momentan ihren Teufel, den sie bekämpfen müssen, und ihre Todempfehle, um die sie tanzen
also
müssen.
Also ist da vielleicht noch eine andere Motivation dahinter, die AfD so auszugrenzen, oder?
Ja. Na gut, Sie wissen natürlich, dass die Eisscholle insgesamt, auf der die deutsche Pinguinschar steht, abschmilzt und immer mehr Pinguine ins Wasser fallen am Rand. Und Sie wissen, dass wenn Sie was teilen müssen, müssen sie es bei sich selbst wegnehmen. Und da ist wahrscheinlich dann doch das Hemd näher als der Rock. Ne? Und das ist dann der Grund wahrscheinlich.
Selbsterhaltungstrieb. Es gibt aber eine Persönlichkeit, für die sie gearbeitet haben und die hält sich wacker bis ins hohe Alter und das ist Alexander Gauland.
Ja.
Bei ihm waren sie Büroleiter sogar.
Nein, ich war Redenschreiber.
Ach so,
ich bin immer noch angestellt bei ihm, aber jetzt, da er nicht mehr Fraktionsvorsitzender ist, braucht er nicht mehr so viel reden.
Okay. Sind Sie quasi das Mastermind hinter ihm oder wie würden Sie es bezeichnen?
Exo-Gehirn.
Okay.
Ja. Ja, es war, wir waren da ziemlich auf einer Wellenlänge, was diese Sachen anging. Und es fällt mir also nicht, also du musst ja als Redenschreiber versuchen, der Person, die die Rede vortragen soll, so ein bisschen gerecht zu werden. Ja, du kannst nicht für jeden die gleiche Rede schreiben. Und das war bei ihm, fiel mir das relativ leicht, weil das passte gut zusammen.
Er gilt ja wie so ein Übervater in der Partei, auch ja. In der Fraktion. Füllt er noch immer diese Rolle? Ist er auch der Mediator im Notfall?
Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich ja an den Fraktionssitzungen nicht teilnehme.
Ja.
Ja, das müssten Sie jemanden fragen, der dort sitzt.
Sie sind in der DDR groß geworden. Wie sind Sie zum Maurerlehrling geworden? Das ist ja eine spannende Geschichte wahrscheinlich, oder?
Sie wissen ja, der Deutsche neigt zur Romantik.
Ja.
Und die DDR-Romantik hatte andere Formen als die Romantik der 68er. Also ich komme aus einem Funktionärshaushalt, könnte man sagen. Mein Vater war der Chef des Ostberliner Möbelhandels. Mhm. Und ich bin auf eine sogenannte R-Klasse gekommen. Nach dem zweiten Schuljahr wurden die Besten zusammengefasst und kamen sogenannte Russischklassen. Mhm. Und die gingen normalerweise auch direkt auf die Uni durch, diese Klassen. Also das war so eine Elite, DDR-Eliteform, ja, Ausleseform. Und ich war aber bis zur 8. Klasse ging das so ganz normal, gehörte ich mit zu den Besten. Dann habe ich irgendwie so meinen inneren Frieden nicht mehr halten können mit diesem Staat, der mir so wahnsinnig viel verweigert hat. Es ging nicht nur ums Reisen, es ging auch ums Lesen vor allem. Ja, ich wollte dann gewisse Sachen lesen und kriegte sie nicht und wurde mal in der Bibliothek von so einer Bibliothekarin streng vermahnt. Was wollte ich mit Nietzsche? Das gibt's nicht. Ja. So, ja. Also kurz und gut, es kam dann, der junge Mann in der Pubertät ist ja eh ein bisschen bekloppt. Also ich habe mich dann quergestellt und dann bin ich auch schon jenem kleinen Teufel gefolgt, der mich eine Zeit lang begleitet hat. In John Barleycorn heißt der bei Jack London, der deutschen Übersetzung König Alkohol. Und ich bin ausgestiegen und dachte, ich gehe jetzt, das war eine romantische Entscheidung, ich gehe auf den Bau. Ich habe die Schnauze voll von dieser Propaganda. Ich will nicht gemästet werden mit diesem Agitprop-Zeug. Und ich will nicht mehr im Blauhemd irgendwo rumstehen. Sollte vorbei sein. Und deswegen bin ich auf den Bau gegangen. Dachte ich, da ist so die urige, proletarische Wirklichkeit jenseits der Staatskaderwelt. Und ich bin dann quasi, wie hat Nina Hagen mal gesagt, dass sie in den Westen kam, vom Regen in die Jauche. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass jetzt die proletarischen Hundertschaften Jauche sind, aber ich war natürlich dort genauso falsch wie überall. Ja, und es war also dann eine groteske Fehlentscheidung, vor allem eben, weil ich völlig unbegabt bin. Alles, was ich gemacht habe, war katastrophal. Mir ist erst neulich sind mir wieder eine Sache eingefallen. Ich habe mal bei einem Kollegen da ein Fenster eingesetzt, was dann nie richtig schloss. Und das, eigentlich müsste ich mir im Boden versinken für solche Taten. Kurz und gut, es war nichts für mich. Ja.
Haben Sie die Lehre abgeschlossen?
Ich habe sie abgeschlossen, in der Tat. Ja,
das ist
die einzige Sache, die ich habe als Zertifikat, als einzige Qualifikation meines Lebens, neben einem nachgeholten Abitur auf der Abendschule, als Alkoholiker, muss man erst mal schaffen. Und das ist mein Maurerbrief. Ich bin also Maurergeselle, ja.
Sehr Glückwunsch.
Ja, ja. You are welcome.
Haben Sie jemals eine Mauer danach noch hochgezogen?
Ich habe mal für einen Bekannten, der wollte ein Fertigteilhaus aufstellen und wollte für sein Bier darunter einen Keller. Und ich habe diesen Keller gemauert und ich hatte Pech. In dem Fall hatte ich wirklich Pech, aber es war
nicht alles für Alkohol.
Es war eine verdammte Wasserader dort und wir haben es nicht geschafft, diesen Keller jemals trocken zu bekommen.
Okay.
So sieht das aus, ja.
Sie haben tatsächlich als Jugendlicher dann aber auch den Wehrdienst verweigert.
Nein,
nein?
Gottes Willen. Man kann den Wehrdienst verweigern, hätte in der Zone bedeutet, dieselbe Zeit im Knast zu sitzen. Und das wäre ähnlich, wäre noch viel weit unappetitlicher gewesen als die Armee.
Aber Sie haben...
Ich bin relativ spät gezogen worden, mit 24, das ist unangenehm, ja, wenn du dann von 18-Jährigen rumgescheucht wirst. Aber gut.
Aber wie war Ihre Einstellung zum DDR-Regime oder zum Staat?
ablehnend. Ich wollte mit diesen Genossen nichts zu tun haben, hatte aber keine Option. Wissen Sie, ich bin Jahrgang 62. Sie ahnen ja gar nicht, was für ein A priori die Mauer war, wenn sie schon steht. Wenn du auf die Welt kommst und das Ding ist schon da, der Horizont ist markiert. Und dahinter ging es nicht weiter. Das war einfach so. Und ich wusste nicht, welche Option ich hätte. Also ich habe zunächst angewidert, mich diesem Apparat abgekehrt, bin in die Niederungen bis hinab in die Gosse gestiegen, um dann mir zu sagen, naja, das kann es ja auch nicht sein. Ja, du kannst jetzt in 10 Jahren totsaufen, aber sollte vielleicht nicht sein. Also musste ich irgendwie den Rückweg antreten. Und da ich ja doch rechtzeitig das Abitur gemacht hatte, hätte ich ja theoretisch was studieren können. Vielleicht irgend so ein Orchideenstudium, Altphilologie oder irgendwas, wo ich dachte, da könnte der Staat nicht in Ruhe lassen. Aber ich musste zunächst einmal, weil ich dann auch, Frauen kommen ja auch im Leben vor, und eine sagte mir, die hatte dann 2 Hochschulstudien und ich war, ich lief da immer in diesen Arbeitsklamotten rum und fragte, ob ich nicht vielleicht mal was anderes machen will, wo ich wenigstens in Zivil rumlaufe. Und dann hatte sie vermittelt, sie hatte einen Bekannten, der war ein Grafiker bei der Zeitung Der Morgen, das war die Zeitung der LDPD, das ist die Ost-FDP quasi. Mhm. Ja. Und der sagte, ja, wir suchen einen Korrektor. Aber normalerweise stellen wir nur Parteimitglieder ein. Aber er kann sich ja mal vorstellen. Also hatte ich einen Termin mit dem Chefredakteur. Und während ich auf den Termin wartete, lag auf dem Tisch, auf dem Couchtisch, auf dem ich da saß, die aktuelle Ausgabe der Zeitung, Der Morgen hieß die. Schöner Name eigentlich für eine Tageszeitung. Mhm. Typische DDR-Zeitung, 8 Seiten.
Auf Sparflamme. Ja.
Und ich habe die halt gelesen, gelangweilt, weil das konnte sie alles nicht lesen, habe auf der Titelseite 2 Druckfehler gefunden. Das hat mir dann einen Job gebracht. Ja, der wollte mich eigentlich nicht einstellen, weil ich kein Parteimitglied bin. Aber er sagte, wer in der aktuellen Ausgabe 2 Druckfehler findet, gut, den nehmen wir. Und dann war ich dann Korrekturleser in einer Zeitung, die zu diesen Blockparteizeitungen gehörte. Es war ein bisschen lockerer als bei den SED-Zeitungen, aber nicht wirklich. Ja, es wurden dieselben Richtlinien, da rief das Presseamt an. Der wurde immer abends vorgegeben. Also ihr macht 4-spaltig auf mit Honeckers Besuch in Bulgarien. Oben Foto das und das, rechts ADN-Kommentar. Das war bei allen Zeitungen das Gleiche. Ja. Okay. Bei den heutigen läuft es ja auch so, nur ruft kein Presseamt mehr an. Die machen es von selbst. Insofern sieht man, dass der Westen weitaus besser ist. Und ich war also bei einer Zeitung, als diese Wendezeit anbrach. Und hatte schon vorher den einen oder anderen Artikel geschrieben über so abstrakte Themen, über Adorno und August Strindberg. Und dann wurde eben das Unterste zu Oberst gekehrt. Für Revolution heißt ja nichts weiter als drehen. Und dann ist der naseweise, rotzfreche Korrektor Journalist geworden. Ach. Und so war er auf einmal Journalist. Ja, und dann der Rest war so, dass ich...
Ohne FDP-Mitglied oder...
Nee, ich war nie in der Partei und das wird sich nie ändern. Aber ich...
Auch heute nicht.
Nein, natürlich nicht. Ein Schriftsteller kann nicht Parteimitglied sein, das ist lächerlich. Ja.
Ja, ja. Manche denken anders, aber ja. In der Partei wurde es, glaube ich, ihnen sogar fast übel genommen.
Ja, aber andererseits letztlich dann doch nicht. Ne? Sie haben mich ja aufgestellt in Chemnitz. Es war lustig, dass der Gegenkandidat, den ich da hatte, tatsächlich beim Stechen, der Stichwahl am Ende, gegen mich vorbrachte, dass ich ja nicht mal AfD-Mitglied sei. Und ich habe ihm dann geantwortet, ja, aber im Gegensatz zu Ihnen war ich auch nie in der SED.
Nee,
ich habe gewonnen.
Ach, Sie haben das...
Das ging nur um das Mandat, also das Direktmandat für
so,
das
Mal
antritt.
So, das war innerhalb der Partei. Okay. Und danach haben Sie es knapp verpasst, glaube ich, das Direktmandat, oder?
Ja. Ich habe es gibt ja diese Stimmbezirke, das sind Chemnitz 39. Da habe ich 33 geholt an der Urne. Also ich habe klar geführt und dann kamen die Briefwahlergebnisse. Man kennt dieses Spiel.
Ja.
Ich will auch nicht behaupten, dass es das irgendwie manipuliert wurde, sondern dass
das Wahlverhalten der unterschiedlichen Wählergruppen ist halt anders, oder?
Chemnitz ist eine sehr alte Stadt. Da gibt es also sehr viele Bewohner, sind in Altenheimen oder in Wohngebieten, wo Alte mehr oder weniger zusammenleben. Und dort haben natürlich die Parteien, die schon länger dort sind, traditionell einen guten Zugang. Und dann geht man halt zu Oma Erna und sagt, du hast doch immer SPD gewählt, mach mal wieder dein Kreuz da. Und ich nehme an, das ist eher so gelaufen.
Mhm. Ja, oder man sagt ja auch umgekehrt, die AfD ruft immer auf, keine Briefwahl zu machen.
Ja.
So, was machen ihre Wähler? Machen keine Briefwahl.
Ja, klar.
Was passiert? Man bekommt genau das Ergebnis, was man prophezeit hat.
Ja.
Niedrige Prozente bei der Briefwahl. Aber kommen wir mal zurück. Wie war dann der Mauerfall selber und wie haben Sie das erlebt und wie haben Sie es dann zum Fokus geschafft?
Der Mauerfall war insofern lustig, als ich in Karlsbad zur Kur war, als die Mauer fiel.
Ach.
Ich bin kein Opfer des Stalinismus, aber meine Leber. Beziehungsweise mein Magen. Karlsbad war es ein Magengeschwür, was ich da auskurieren musste. Und das war ja schon, Fastbad war für die Besseren, da war fast alles SED, was da saß. Und die saßen immer abends im Fernsehraum und guckten die Nachrichten. Und das war natürlich lustig, als dann die Mauer fiel und die mehr oder weniger mit versteinertem Gesicht da saßen, nicht am Ort des Geschehens, sondern im tschechischen Exil und irgendwie die Welt nicht mehr verstanden. Ja, ja, aber mich hat das amüsiert. Ja. Und dann, das Lustige ist, meine damalige Frau hat genau wie ich auch den Mauerfall, obwohl sie direkt an zwei Grenzübergängen wohnte. Wir wohnten Chausseestraße, Ecke Invalidenstraße. Also da strömten die Massen zu Tausenden an dem Haus vorbei und sie lag oben und las irgendein Buch. Und am nächsten Tag brachte ihr ein Kollege die Berliner Morgenpost mit. Und sie, wo, was sind die hier? Ich war gestern drüben. Ha, 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 ha. Und dann las sie, oh. Ja, also wir waren beide nicht am Ort des Geschehens. Und ich habe dann auch eine Weile gewartet, bis ich das erste Mal rübergegangen bin, weil ich keine Lust hatte, mich in diese endlosen Warteschlangen dieser vereinigungsbesoffenen Ostdeutschen zu, und auch drüben dort als ein solcher identifiziert zu werden. Ich habe diesen einen Tag, als ich dann selber ging, habe ich dann auch beschrieben in meinem Roman Land der Wunder, da gibt es ja auch den Mauerfall genau in der Mitte. Mhm. Und als ich nämlich, so eine Szene ist tatsächlich so passiert, ich stehe an der U-Bahn, die Bahn fährt ein, aber es steigt keiner aus noch ein. Und die hatte keine Griffe. Ja, und ich wusste nicht, wie machst du jetzt die Tür auf? Du bist jetzt so ein Zonendödel, muss man sich vorstellen. Also einer so ein Sarmater, einer aus der Steppe, ja, der keine Ahnung von der Stadt hat, obwohl er in Ostberlin aufgewachsen ist. So, und wie kriege ich jetzt die Tür auf? So. Und ich stehe also vor dieser Tür und habe ich einfach so getan, vor allem aus der Tür, also von der Scheibe, vor der ich stand, schaute mich so ein Junge neugierig an, ja. Und ich glaube, er hat mich auch durchschaut. Ich tat dann eben so, als wollte ich gar nicht einsteigen. Und wartete auf die nächste Bahn, wo mir jemand vorführen konnte, wie diese Griffe funktionieren. Ja. Solche, okay.
Ja?
Solche Sachen sind halt passiert, ja.
Und dann sind sie aber irgendwie in München gelandet.
Dann bin ich irgendwann in München gelandet. Da ist, der Morgen war in der Wendezeit, die im Spiegel am meisten zitierte Ostdeutsche Zeitung. Wir haben ziemlich viel Sachen. Ich habe nach einem Dreivierteljahr mit zwei Kollegen zusammen diesen Wächterpreis der Tagespresse bekommen für unsere Stasi- und Justiz-Enthüllungen oder Berichterstattungen. So viel Enthüllung war das ja gar nicht. Und wir waren also recht angesehen innerhalb der Branche. Dieses Blatt war aber überregional und ist wie alle überregionalen Ostzeitungen weggekauft worden und ist dann 91 eingestellt worden und dann musste ich halt irgendwo hin, aber ich hatte dann schon hinreichend guten Ruf, dass man mich bei dieser Fokusgründungsmannschaft mit einplante. Mhm. Dann bin ich da runtergefahren und habe mir gedacht, ja, das kann man machen, schön hier. Also ich kam am ersten Tag, ich weiß genau, es war der 16. Juli 1992. Und ich kam abends, wir waren in der Redaktion und abends sind wir zum chinesischen Turm, zum Biergarten chinesischer Turm gegangen. Juli. Heiß. Da sitzen also 6.000 Leute und trinken Bier aus Eimern. Und ich dachte mir, hier bleibst du. Ja. Und sehen Sie, ich sitze heute noch am chinesischen Turm.
Ja. Sie sind ja mittendrin in der Presselandschaft gewesen, seit Anfang der 90, 92 sind Sie doch
bei Fokus gelandet. 92 haben wir angefangen, ja, da waren wir noch Nullnummern produzieren, ein unglaublich ödes Geschäft, aber dann ging das Blatt, erschienen Anfang 93. Und war ja also ein Geschäftserfolg sondergleichen. Ich glaube nicht, dass jemals eine Zeitung so viel Geld verdient hat.
Wie der Fokus, ja. Ja.
Wie gesagt, 400 Seiten, ne? Mit einer normalen Zeitung kannst du eine Fliege erschlagen, mit dem Fokus hättest du einen kleinen Hund erschlagen können. Die Post fing an zu mosern, weil wir brauchen die doppelte Menge an Waggons, an LKWs und Paletten, um sie überhaupt auszuliefern. 400 Seiten heißt 200 Seiten Anzeigen. Ja, also. die oben beim Spiegel, die haben die Welt nicht mehr verstanden. Die haben gesagt, das Blatt ist doch scheiße, was die schreiben. Warum verdient die so viel? Warum verdienen die deutlich mehr als wir? Und da sind die auch so schreibbunt und lauter Kästen. Ja. Wobei, das ist einerseits ein Vorurteil, alle Vorurteile stimmen ja, aber andererseits, ich konnte dort schreiben, was ich im Spiegel niemals hätte schreiben können. Und auch umfangreich genug. Also es ist nicht so, dass die Spiegeltitelgeschichten groß länger waren, als die ich da geschrieben habe. Ja. Das ging schon. Allerdings war es eben eine optisch andere Zubereitung, der inzwischen aber die ganze Welt gefolgt ist. Nicht unbedingt gut zu heißen von einem konventionellen Leser. Wenn ich eine Zeitung machen würde, würde es nur Text geben und mittendrin Mädchen schwarz-weiß. Ja, mehr würde es da nicht geben. Verstehe.
Aber wie war der Wandel in der Branche? Das am Ende man sagen musste, okay, jetzt ist man so abgedriftet und ist so entkoppelt, vielleicht auch von der Realität oder wie würden Sie es beschreiben, auf jeden Fall, dass es so ein Linksdrall dann gegeben hat. War das so ein schleichender Prozess über die Jahrzehnte jetzt? Oder wie war die Entwicklung? Wie haben Sie die selber persönlich wahrgenommen?
Also die Medien in Deutschland, in das Deutschland, das sich hinein wieder vereinigt wurden, was ich dann auch neugierig studiert habe, waren mehrheitlich links. Die FAZ damals nicht so.
Ja.
Das ist das Enttäuschendste eigentlich, was aus der geworden ist. Dieser unglaubliche Anpassungswille, der hängt sicherlich damit zusammen, dass die bürgerlichen Zeitungen hatten 68 angefangen, darüber nachzudenken, sich dem Trend anzuschließen und Linke in die Redaktion zu holen. Bevorzugt fürs Feuilleton natürlich, da bieten sie hier an. Linke Wirtschaftsredakteure gibt's ja nicht. Ne? Ja. Es gibt keine linke Wirtschaft. Dann kann man Venezuela besichtigen. Der Bürgerliche findet das ein Zeichen von Pluralismus und Toleranz und er findet das gut, wenn man die mit ins Boot holt. Das würde ein Linker umgekehrt nie machen. Also dieser Prozess ist, andersrum findet er nicht statt. Wenn sie die Redaktion so nach und nach übernommen haben, ist es nicht so, dass sie sagen, wir stellen uns mal einen Rechner einstellen, damit hier was anderes passiert. Nee. Sie sind ja gebenedeit unter den Denkenden.
Aber warum ist das so? Hängt das etwas mit dem Habitus zusammen, dass die zwei Typen ganz unterschiedlich denken?
Ja. Ich bin ja 63, ich kann langsam anfangen. Ich halte das Linkssein für eine Geisteskrankheit. Ja.
Okay. Ich will Sie reden.
Sie sollen jetzt nicht denken, ich will Sie in die Psychiatrie sperren oder so, was man ja im Sozialismus, wo Linke herrschten, mit den Gegnern machte. Ich halte Sie einfach für es ist eine extreme, eine Mischung aus Ressentiment und Sendungsbewusstsein und die Unfähigkeit, irgendetwas Konstruktives zu gestalten, mit einem maßlosen Hang, alles zu kritisieren, und zwar vom Standpunkt eines Wolkenkuckucksheim, wohin es mal führen soll, aber wohin es nie führt. Ja, das ist so, ich halte die wirklich für schwer geistesgestört.
Erstaunlich erfolgreich,
weil die Welt ist eben notgedrungen unvollkommen. Die Welt ist immer scheiße. Es gibt überhaupt keinen Tag, wo du nicht einen Anlass findest, die Welt absolut scheiße zu finden und am besten zur Hölle zu wünschen. Und das wird eben verstetigt mit dem Versprechen, wir ändern das. Ja, das ist die Tat liegt vor, die Analyse stimmt, aber die Therapie ist immer noch viel schlimmer, nicht? Und deswegen, also wir werden die Linke nie loswerden. Solange es eine Welt gibt, wird es eine Linke geben.
Und den Linksdrall?
Der Linksdrall, schwankt ja Gott sei Dank immer mal. Also das.
Also schlägt das Pendel gerade zurück.
Es ist so, die beste Widerlegung der Linken ist, wenn sie herrschen. Ja, weil sie ja immer scheitern. Ja, sie wissen die Lösung aller Probleme.
Ja, deswegen, die gehen nur so ungern wieder weg.
Deswegen können Linke auch keine Romane schreiben. Ja, weil sie wissen die Lösung aller Probleme ihrer Protagonisten. Warum sollen sie dann einen Roman schreiben? Ja. Das ist keine Kunst, nix. Von links kommt nix. Hm? Nur Theorien.
Das ist eine Katastrophe. Sie haben ja 20 Romane, wie viele Romane haben Sie
geschrieben? Nee, Romane habe ich nur zwei geschrieben.
Aber
Bücher einige, ja. Ja.
Die sich, so wie ich das jetzt überflogen habe, an Titeln selten mit Politik befassen, ne?
Ja, Sie meinen jetzt diese Acta Leone. Ja, das ist leider so. Ich halte das ja auch für eine sinnlose Entgleisung meines Lebens. Überhaupt. Ich werde mir gerne diesen politischen Straßenlärm vom Leibe gehalten. Ich verstehe es nicht, aber es ist eben so passiert. Und man muss ja auch fairerweise sagen, ich muss ja auch von irgendwas leben. Und als Romanautor ist es sehr schwierig. Also man kann mal den Wurf, wenn der gelingt, du bist in der Branche etabliert, dann funktioniert's. Aber erstens kann man keinen nicht gezielten Bestseller schreiben, das ist wirklich unmöglich.
Ja.
Das sind Zufälle, die man nicht in der Hand hat. Und zum anderen bin ich ja von Anfang an in Fokus der Rechte gewesen. Ja, ich war ja nie links, beziehungsweise von der Pubertätszeit mal abgesehen, wo der Mensch eben doch nicht alle Tassen im Schrank hat. Und ich habe nie dazugehört. Ich habe auch, als ich diese Romane schrieb, sie wurden zwar da und dort rezensiert, aber es ist mir verwehrt worden, irgendwie zugelassen zu werden, weil ich in der Rechte war. Es kam auch noch eine Sache dazu. Ich habe im Nachhinein diesen Verdacht, als der Roman Land der Wunder erschien 2005, gab es so ziemlich viel Vorschusslorbeeren für die Buchmesse. DPA hatte so einen Text da geschrieben und so weiter, und es wurde ein Film gemacht über mich. Und dann auf der Buchmessenausgabe hatte ich auf der Seite 3 Interview in der JF. Und ich weiß von zwei Zeitungen, die danach ihre Rezension nicht gebracht haben. Sie sehen, ich habe mich indirekt mit ihnen solidarisiert und habe den Schaden in den Kauf genommen.
Sehr gut, sehr gut. Und welche Zeitung waren das?
Das sage ich nicht.
Okay.
Weil das würde dann rauskommen, welche Autoren das waren.
Verstehe.
Ja.
Aber es gab schon, wann war das denn?
Das war 2005, würde ich sagen.
Gab es da schon eine krasse Selbstzensur innerhalb der Medien oder beziehungsweise oder Cancel Culture?
Sie wissen doch, dass die JF, die ist doch nur
genau,
sie gemobbt und gemobbt und gemobbt worden. Und es war ja schon ein Skandal, mit ihnen ein Interview zu führen. Insofern habe ich dann auch den Skandal bedient. Ja.
Und, sind sie reaktionär so vom Habitus? Also sind sie gerne eher dagegen?
Reaktionär mit C oder mit K? Mit C würde ich eher sagen ja. Aber das würde jetzt zu weit führen mit K. Was heißt, bin Sie dagegen? Ich würde mich wahrscheinlich niemals einer Mehrheit anschließen, ja.
Und wenn die Mehrheit rechts wäre?
Dann auch nicht.
Okay.
Das ist eine ästhetische Entscheidung. Ja, ich bin lieber im Unrecht als in der Mehrheit. Ich mag die Menschen nicht. Dann soll ich mich ihnen anschließen, nur weil sie recht haben? Ja.
Ist auch ein Punkt. Ja. Aber ist das vielleicht etwas typisch Ostdeutsches?
Das weiß ich nicht. Typisch Ostdeutsch ist, dass sie das autoritäre Graswachsen hören können. Das unterscheidet sie von den Westdeutschen. Sonst ist nichts typisch Ostdeutsch.
Es gibt ja trotzdem so einige Punkte, wo man sagt, okay, das auch heute noch, da hat man ein gewisses Unverständnis für die ostdeutsche Bevölkerung.
Ja, und umgekehrt.
Ja. Vor allem wiederum die Liebe zu Russland, zu einem Land, was wie viele Dekaden, 40, 50 besetzt hat.
Ja.
Und jetzt will man aber doch lieber gerne bei Putin sein und wieder mit ihm zusammenarbeiten oder wie auch immer, mit dem Russland, was autoritär ist wiederum. Wie erklären Sie sich das als Insider?
Ich müsste zunächst die Gegenfrage stellen, warum ausgerechnet im Westen der Russenhass so groß ist, wo die Russen doch gar nicht dort waren. Ja. Aber natürlich.
Man konnte ja über die Mauer sehen.
Ich würde sagen, es ist jetzt, ich weiß nicht, inwieweit es mehrheitsfähig wäre und so weiter. Es ist, erstens ist es Opposition gegen das Übernommenwerden. Und so das Gefühl der gemeinsamen beschissenden Daseinsformen. Es ist ja auch der Russe, der normale Russe war ja genau wie der normale Ostdeutsche. Jetzt kein Diktator und kein Apparatschik, sondern er war eben der Muschik und in der Zone der Proll, der Unterdrückte, der irgendwie in diesem System sich arrangieren musste. Und auf der Ebene kam man mit den Russen immer ganz gut zurecht, weil Russe ist Sentimentalität, singen, saufen, an die Brust sinken und so weiter. Ja, also auch nicht zu unterschätzen, der große Einfluss der russischen Literatur, die großen russischen Autoren sind ja nun wirklich outstanding. Ja, da kommen wir nicht mal wir mit. Und es gab also Gemeinsamkeiten unter der Glocke der kommunistischen Diktatur. Mhm. Und vielleicht ist da was von übrig geblieben. Und dann ist es natürlich ein gewisser Anti-Amerikanismus, den ich kulturell immer gut fand, politisch immer gut fand, wenn Demokraten dort regiert haben. Nicht bei Reagan, nicht bei Trump, wobei er inzwischen etwas erratische Sachen macht. Aber er redet ja nicht mit mir. Und
vielleicht
sonst könnte ich ihm zeigen, wie man den Meuten macht.
Ja.
Aber es bleibt ein irrationaler Rest. Ja, und das ist dann dieser irrationale Rest der Russlandfreundlichkeit ist dann wahrscheinlich Ressentiment. Ja.
Okay. Wovon die Partei ja heute noch gut zehrt wahrscheinlich, die AfD.
Der AfD ist das auch vollkommen umstritten, dieses Thema. Ja, das ist, man kann keinesfalls sagen, also man merkt ja auch, die Gegenseite ist sich ja nicht einig, sind wir nur eher pro-amerikanisch oder pro-russisch oder beides oder, also.
Je nachdem, wo gerade ein Spitzenpolitiker zu Besuch ist.
Je nachdem, mit wem man gerade redet, ja, genau. Das ist albern, jetzt zu sagen, das ist Putins Partei, das ist natürlich reine Propaganda. Aber klar, es kann schon sein, dass der ein oder andere damit liebäugeln würde. Man muss ja auch sagen, wir können ja nicht tun, als gibt es die Russen nicht mehr. Man muss ja mit den Russen irgendwie weiter auskommen. Hm? Das wird sich nicht vermeiden lassen.
Ja, gut. Ja. Aber es gibt auch die Ukrainer. Es gibt auch die Polen. Es gibt
auch sicher.
Die Balten. Ja.
Ja. Klonowski, Rolle, ja.
Stimmt.
Ich darf sie hassen. Nein, die Polen sind in Ordnung.
Wissen Sie genau, wo Sie Ihre Wurzeln sind? Oder ist das jetzt nur ein importierter Name aus Ostpreußen?
Polnisch muss das schon sein. Der Name ist ja typisch polnisch. Aber ja. Wir haben nie Ahnenforschung getrieben. Ich kann das bis zum Urgroßvater verfolgen.
Würden Sie heute den Wehrdienst verweigern?
Ich muss Ihnen eins sagen. Es war eine der wichtigsten Zeiten meines Lebens, diese anderthalb Jahre Armee. Ich war in Eggesin. Mhm. Eggesin war... Also wenn es eine Rangordnung der schlechten Orte gab, dann war sie ganz oben oder ganz unten, je nachdem, wie rum man das dreht. Und ich muss sagen, ich habe also ein anderthalbjähriges Studium in Sozialpsychologie absolviert, was mich jedem Sozialpsychologen der Uni weit überlegen macht. Und ich habe niemals so viel gelacht wie dort. Ja, obwohl das eine wirklich beschissene Zeit war. Ja. Es war so rasend komisch. Armee ist sowieso rasend komisch, aber unter DDR-Bedingungen. Und dann habe ich dort eine Sache erlebt, wo ich dachte, das kann nicht wahr sein. Wir hatten, also Sie müssen sich von der Idee, wo Sie normalerweise den menschlichen Durchschnitt ansiedeln, verabschieden, wenn Sie zur Armee gehen. Weil dann, das geht so weit runter, das können Sie sich gar nicht vorstellen. So, und dann ist man mit diesen Leuten zusammen, keine einzige Frau. Es war eine repressive Armee, die eigentlich die eigene Bevölkerung disziplinieren und nicht den Westen angreifen wollte. Ich war da mal 187 Tage ohne Pause in der Kaserne. Das kann sich der Wessi gar nicht vorstellen, der am Wochenende Ausgang hat und dann ständig nach Hause fahren kann und so weiter. 187 Tage. Ich war damals ziemlich dick und mein Batteriechef hat gesagt, wenn Sie die 3000 Meter in der und der Zeit laufen, dann gebe ich Ihnen Standorturlaub, können Sie Ihre Frau hier empfangen. Dann bin ich die 3000 Meter in der Zeit gelaufen, großzügig, gab mir den Standorturlaub, weil ich das Ding zerrissen habe, sagte, Sie können mich mal.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Wieso?
Ja, weil ich das nicht wollte.
Sie wollten nicht Ihre Frau da haben?
Nein, oder? Ich wollte diesem Typen zeigen, deine Spiele sind nicht meine Spiele. Ja?
Aha, okay.
Ja, kurz und gut. Und wir haben dort einmal an einem Sonntag auch noch, an einem Sonntag, wo es gibt immer für eine Batterie, es gibt 6, die haben Ausgang, 6, die haben Urlaub und die Offiziere sind nicht da. Und da war ein Divisionsalarm. Divisionsalarm heißt, in 45 Minuten muss die gesamte Division aus den Kasernen raus sein. Mit allen Waffen, mit allem. Und es hat funktioniert. Und dass ich das da erlebt habe, mittendrin, als ein in diesem Uhrwerk Mitlaufender, an einem Sonntag, das kann nicht wahr sein. Die haben das wirklich geschafft. Diese Deppen machen das. In 45 Minuten sind die draußen und fuhren in ihre sogenannten Wechselkonzentrierungsräume, wo dann die Offiziere ankamen, bleich und selber überrascht. Es funktioniert. Ja. Und dann habe ich gedacht, du kannst mit denen doch verdammt viel machen. Ja.
Ja. Ja. Also ist eine Prägung.
Und das ist auch gleichzeitig faszinierend. Man ist ja dann eine Ameise in so einem Apparat. Ja. Man läuft ja selber mit wie automatisch. Ja. Ist halt nicht mal bewusst. Du wirst so gedrillt, das funktioniert einfach.
Man funktioniert selber. Man schaut sich selber zu, wie man funktioniert.
Ja, genau.
Okay.
Das war überraschend.
Und wie ist... Wie sehen Sie die ganze Debatte jetzt um Wehrdienst? Sollen die Jungs das machen?
Ja, wenn man das als Landesverteidigung definiert, es schadet den Jungs nicht, wenn sie mal lernen, ihr Bett zu machen und wie man schießt. Ich finde überhaupt, jeder deutsche Mann sollte erstens schießen lernen und zweitens eine Waffe haben. Ja. Das wäre also eine Gesellschaft, wo die komplett durchbewaffnet ist, ist ganz sicherer Schutz vor autoritären Staaten und vor Bürgerkrieg und auch vor Messermännern.
Ja. Da würden jetzt die Linken sagen, aber USA, die meisten Toten durch
Schusswaffen und so weiter. Ja, aber das Moment, die meisten Toten durch Schusswaffen in den USA sind Selbstmorde. Ich finde, ein Selbstmord mit einer Schusswaffe ist immer noch, gerade für die dann sauber machen müssen, besser als Eisenbahn beispielsweise oder aus dem Fenster springen. Gift ist natürlich noch besser, da muss man nicht viel wegwischen. Und dann Bandenkriminalität, das sind dann meistens Schwarze, die Schwarze erschießen. Und dann kommen diese Fälle, die Amokläufe. Ja, und das wird immer hochgroß aufgeblasen. Aber wie viele Taten durch Waffen verhindert werden, davon hören wir nichts. Dieser komische Breivik hätte in den Staaten wie viel hat er erschossen? 100? Also in den Staaten wäre nicht über 10 hinausgekommen, weil irgendein Wachmann hätte ihn einfach abgeknallt. Hm. Ja, und das ist für meine Begriffe, also ein Mann sollte eine Waffe tragen dürfen. Wenn halt jemand drauf geht dabei, das ist immer, Risiko ist immer. Straßenverkehr gibt's Risiko, Luftverkehr, Energiegewinnung, immer ist ein Risiko. Und das ist dann aber auch, die Freiheit ist es wert. Ja.
Sind Sie also ein Grund auf libertärer Mensch?
Das bin ich schon öfter gefragt worden. Also ich glaube nicht jetzt an die staatenlose Gesellschaft. Ja, dafür ist der Mensch nicht gemacht. Wir sind staatenbildende Wesen. Aber ich würde sagen, das politische Personal und der Beamtenapparat sind derartig aufgebläht, dass man wirklich, da könnte man streichen ohne Ende. Und das würde wie eine Abspeckkur, einem Menschen würde das dem Land gut tun. Ja.
Auch unseren Staat natürlich. Also,
ja, sicher. Den ganzen,
es gibt, was würden Sie zuerst streichen?
Es gibt eine Reihe von Ministerien, die braucht man nicht.
Ja, der, zum Beispiel?
Zum Beispiel würde ich die Gesundheitskassen privatisieren. Ich würde Privatschulen fördern, beziehungsweise also zulassen, nicht fördern. Ne? Also die staatliche Schulbildung, ich weiß nicht. Eigentlich ist es eine gute Idee, aber inzwischen ist es eine doktrinäre Anstalt und die vor allem das Niveau immer weiter absenkt. Auch da gäbe es viel. Man müsste überhaupt das sich heraushalten aus der Familienpolitik. Ich brauche kein Familienministerium. Was soll der Quatsch? Ne? Das geht doch den Staat nichts an. Und so, also man braucht
kein Kindergeld.
Man braucht innere Sicherheit, man braucht Sozialministerium, da geht's weiter, ne?
Ja.
Diese ganze NGO, dieser ganze tiefe Staat und so weiter. Also man könnte sparen ohne Ende. Man braucht Landesverteidigung, man braucht innere Sicherheit, man muss eine gewisse Infrastruktur schaffen, damit Investoren kommen, die Wirtschaft funktioniert. Die Juristerei sollte wahrscheinlich auch besser staatlich geregelt werden, statt mit Friedensrichtern. Aber Also ist schon ein Staat ist schon nichts Schlechtes per se, ja, aber er neigt wie alle Apparate zum Hypertrophieren und reißt immer mehr Macht an sich und frisst immer mehr Steuern und das ist insofern schon teillibertär, ja, durchaus.
Okay.
Ja.
Ja, der Staat kommt ja seinen Pflichten nicht nach, während
das kommt noch
immer,
dazu, ja.
Immer
ja.
mehr, also ja. seine Pflichten ja. wären tatsächlich die Sicherheit
ja.
auf den Straßen zu gewährleisten, die Infrastruktur vielleicht noch.
Ich vergaß die Staatsmedien, das darf es natürlich auch nicht geben.
Genau. Aber ja, die heißen ja bei uns nicht. Die sind ja unabhängig bei uns.
Rechtlich, öffentlich-rechtlich.
Ja. Ja. Ja, ja, herzlichen Dank, dass du da warst. Du hast jetzt auch ein Buch neulich, Sie haben ja erst neulich ein Buch wieder veröffentlicht.
Ja.
Waren Sie sogar bei uns im Print-Interview.
Ja. Das vierte Mal inzwischen.
Das vierte Mal.
Ja. Und ich in eurer Straße der Besten hänge ich aber nicht. Wie kann das sein?
Sie dürfen gern sich mal zu dem Buch äußern. Was haben Sie da losgelassen?
Das heißt, bei Tische altert man nicht. Ja, das ist ein Buch gegen die Enthaltsamkeit, gegen den neuen Puritanismus, gegen die Enthaltsamkeitsprediger, gegen die Lustfeinde, die uns einreden wollen, jeder Tropfen Alkohol sei schädlich. Und für den Genuss, für das Bacchanal, für das sich verströmen beim Fest, aber auch gleichzeitig für die Kehrseite, sich dorthin quälen, dass sie schinden dafür. Ja, das also, das ist so wie Yin und Yang. Ja, man muss sich das verdienen und dann muss man es auch wieder zunichte machen, was man sich gesund trainiert hat.
Ja, ja eben. So, sie machen das ja.
Ja, ja, genau.
Privat. Das,
ja.
Sie sind leidenschaftlicher
Biathlon. Ja, Biathlon. Erst Renner, dann Wein. Oder umgekehrt. Oder gleichzeitig. Ja, nach einer Zeit kann man es auch gleichzeitig, wenn man gut trainiert ist. Aber das ist schon die höhere Schule.
Ja. Wie viel fahren Sie denn?
Was werde ich denn fahren? 8000 Kilometer im Jahr vielleicht inzwischen. Ist wenig geworden, aber ist immer noch eine ganze Menge. Meine Frau sagt immer, du vergeudest so viel Zeit auf dem Fahrrad. Und ich sage, mir fällt da zu viel ein. Ich quatsche mir ständig die Mailbox voll.
Ah. Ja. Notizen, Sprachnotizen.
Ja, doch, es ist der Kopf wird so richtig durchgespült. Ja, das ist man kommt mal aus diesen dummen Gedanken raus. Also einerseits hat es was sehr Meditatives, was Schädelausspülendes, und andererseits gibt es auch Inspirationen, die sich da einstellen. Also ich habe einige Bundestagsreden auf dem Fahrrad geschrieben.
Aha.
Ja.
Interessant. Und es ist ein guter Ausgleich zu dem Wein dann und zu dem.
Ja. Jeweils, nicht? Also das ist ja eine gegenstrebige Fügung, ja. Das passt einfach wunderbar zusammen.
Ja, schön. Findet man auch übrigens, glaube ich, bei uns auf jfbuchdienst.de das Buch. Also wer das Buch erwerben möchte, kann das gerne tun.
Bei Tische altert man nicht.
Ja, wir verlinken es auch gerne bei uns.
Ja, tabula non si in vecchia, sagt der Italiener. Das ist ein italienisches Sprichwort. Das ist ein sehr schönes, poetisches Wort, der Mann.
Ja, sonst einen herzlichen Dank, dass Sie da waren. War ein sehr kurzweiliges Gespräch.
Ich danke für die Vorladung.
War sehr, sehr unterhaltsam und ja, viel Erfolg weiterhin.
Danke, ebenso.